die gigantische universale Form der Persönlichkeit Gottes innerhalb des Körpers der universalen Schale, die von 7 materiellen Elementen bedeckt wird, ist der Gegenstand der Virat-Auffassung. Erläuterung. Der Herr hat viele verschiedene Formen gleichzeitig und sie alle sind mit der ursprünglichen Urgestalt Sri Krishnas identisch. In der Bhagavad Gita wurde bewiesen, dass die ursprüngliche, transzendentale, ewige Form des Herrn Sri Krishna ist, die absolute Persönlichkeit Gottes, das ist jedoch durch seine unbegreifliche innere Energie Atma Maya in viele andere Formen und Inkarnationen gleichzeitig erweitern kann, ohne seine volle Kraft einzubüßen. Er ist vollendet und obwohl unzählige vollendete Formen von ihm ausgehen, bleibt er dennoch vollendet, ohne etwas zu verlieren. So beschaffen ist seine spirituelle innere Energie. Im 11. Kapitel der Bhagavad Gita manifestierte Sri Krishna die Persönlichkeit Gottes, seine Virat Rupa, um die weniger intelligenten Menschen, die sich nicht vorstellen können, dass der Herr seiner Erscheinung nach einem Menschen gleicht, davon zu überzeugen, dass er tatsächlich die Macht besitzt, die erforderlich ist, seinem Anspruch gerecht zu werden. Die höchste absolute Person zu sein, die keinen Rivalen kennt und der niemand überlegen ist. Materialisten können zwar, wenn auch nur sehr unvollkommen, über das gewaltige Universum nachdenken, in dem unzählige Planeten von der Größe der Sonne schweben, doch sehen können sie nur den gewölbten Himmel über ihren Köpfen. Sie wissen nicht, dass dieses Universum, ebenso wie Hunderttausende von anderen Universen, von 7 Schalen aus den materiellen Elementen Wasser, Feuer, Luft, Himmel, Ego, Nominum und materielle Natur umhüllt wird und wie ein riesiger aufgepumpter Fußball auf dem Wasser des Ozeans der Ursachen treibt, in dem der Herr als Mahavishnu liegt. Die Universen gehen alle in Samenform aus dem Atem Mahavishnus hervor, der nur ein Teil einer Teilerweiterung des Herrn ist. Und alle Universen, die jeweils von einem Brahma beherrscht werden, vergehen wieder, wenn Mahavishnu seinen gewaltigen Atem einzieht. So werden die materiellen Welten durch den höchsten Willen des Herrn erschaffen und vernichtet. Der arme, törichte Materialist kann sich also vorstellen, wie unwissend er handelt, wenn er nur aufgrund der Behauptung eines sterblichen Menschen ein unbedeutendes Geschöpf für eine mit Krishna rivalisierende Inkarnation hält. Virat Rupa wurde vom Herrn insbesondere deshalb entfaltet, damit solch törichte Menschen lernen, dass man jemanden nur dann als Inkarnation Gottes anerkennen kann, wenn er imstande ist, die gleiche Virat Rupa wie Sri Krishna zu manifestieren. Der materialistische Mensch sollte in seinem eigenen Interesse seinen Geist auf das Virat, die gigantische Form des Herrn, richten, wie es von Shukadev Goswami empfohlen wurde. Er muss jedoch wachsam sein, sich nicht von Heuchlern in die Irre führen zu lassen, die behaupten, mit Krishna identisch zu sein, aber nicht wie er zu handeln vermögen, beziehungsweise nicht die Virat-Rupa entfalten können, welche das gesamte Universum beinhaltet. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vatskatyani Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Shivasadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna 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 Hare den Text. Die gigantische universale Form der Persönlichkeit Gottes innerhalb des Körpers, der universalen Schale, die von 7 maximalen Elementen bedeckt wird, ist der Gegenstand der Virat-Auffassung. Wie wir schon in der vergangenen Vorlesung gehört hatten, war diese universale Form des Herrn eine Form, die sich eignet für Materialisten, um zu verstehen, dass Krishna allgegenwärtig ist und ihn in jeder Hinsicht überlegen. In verschiedenen Naturreligionen gibt es ein kleines anfängliches Verständnis von der universalen Form des Herrn. Und zwar, wenn ihr euch erinnert an die Indianer zum Beispiel, die den großen Geist Manitou anbeten als gegenwärtig in den Bisonherden. Wenn man also ein Bison sich nimmt, dann beten die vorher, haben Rituale, um Manitou zu reden zu stellen, weil sie wissen, das ist ein Teil von Manitous Fülle. Oder auf den polynesischen Inseln, wo man verschiedene Blitze, Donnergrollen als den Zorn Gottes interpretiert, eine zornige Stimme, die dazwischen funkt, zwischen das Wirken der Menschen. Ja, selbst im Christentum kommen solche Offenbarungen Gottes zum Vorschein, als die Israelis die Feuersäule in der Nacht sehen, die sie führt durch das Rote Meer, also entsetzt einen Weg freigibt, um das erwählte Volk in die Flucht zu geleiten. Wir finden viel in vielen Religionen eine Offenbarung Gottes durch die Natur hindurch. Das hat einen bestimmten erzieherischen Wert, nämlich den Menschen zu einer Demut zu verhelfen, vor etwas, was größer ist und machtvoller als er, dem er sich beugen muss. Letztendlich ist eines dieser Aspekte der universalen Form auch der Tod. Mritya Sarvaharashtaham, der alle Lebewesen zu gegebener Zeit maßregelt. Nun, Demut als Voraussetzung für die Beschäftigung des spirituellen Lebens soll heute Morgen unser Thema sein. Wir befassen uns nämlich mit dem dritten Vers des Shikshastakams und wollen die Unterweisung von Mahaprabhu zum Chanten verstehen. Ich möchte euch bitten, mit mir zusammen diesen dritten Schlokka zu chanten. Trinadapi sunichena
Trinadapi sunichena
Taro ivasa hishnuna
Taro ivasa hishnuna
Amani namana dena
Amani namana dena
Tirtaniya sadahari
Tirtaniya sadahari.
Wer sich niedriger dünkt als das Stroh, wer toleranter ist als ein Baum, und wer keinerlei persönliche Ehre für sich erwartet, sondern bereit ist, alle Ehre anderen zu erweisen, kann sehr leicht immer den heiligen Namen des Herrn chanten. So, im zweiten Text hatten wir gehört, dass das Unvermögen zu chanten oder Geschmack zu erfahren beim Chanten, daraus resultiert, dass wir voller Vergehen chanten. In diesem dritten Text nun werden wir informiert, dass diese Vergehen aus einem Stolz hervorgehen. Alle Vergehen, die wir ausführen im materiellen Leben, kommen aus dem falschen Ego und dem Neid auf Krishna hervor. Somit ist Demut das, was uns dazu befähigt, ständig den Hare Krishna Mahamantra zu chanten. Warum können wir nicht ständig chanten? Weil wir Vergehen machen. Warum machen wir Vergehen? Weil wir falschen Ego handeln und Neid gegenüber anderen und Krishna. Und somit kann also Demut uns dazu befähigen, immer zu chanten. Das ist die Logik hier. Jemand, der selber der Genießer sein möchte, kann natürlich nicht seine eigene Unbedeutsamkeit verstehen. Und so ist er nicht in der Lage, von seinem falschen Ego frei zu werden und jeden zumindest als ebenbürtig zu sehen. Prabhupada hat zu diesem Vers zitiert, dass Namabhasa und Namapparat kommen, weil man keine Liebe zu Krishna empfindet. Deswegen gab er den Rat, entsprechend der Prinzipien des obigen Verses zu handeln, nämlich in der Haltung der Demut, frei vom falschen Ego und frei vom Neid. Nun, in den bei Krishna das Kaviraj Goswami taucht dieser Vers über Demut im Adi Lila auf. Er sagt nämlich: O Lebewesen, nimmt eine Schnur, befestigt daran diesen Schlucker und tragt ihn ständig um Hals. Er sagte also, genau wie ein Brahmana zum Beispiel immer begleitet ist von seiner heiligen Schnur, die er trägt und die nicht einmal bei der Operation ablegt, also das gab harte Diskussion im Waldkirchner Krankenhaus, als sie mich bewegen wollten, die Brahmana-Schnur abzulegen. Genauso muss der Vaishnava seine Demut um den Hals tragen. Immer um ihn, es ist sein kostbarstes Gut, die demütige Haltung. Denn es ist nur durch das Tor der Demut möglich, tatsächlich in den Bereich des hingebungsvollen Dienstes hineinzugehen. Sonst ist es nicht möglich. In dieser materiellen Welt sind ständig verschiedene Gegner unterwegs, die bereit sind, die Pflanze des hingebungsvollen Dienstes aufzufressen. Bhakti Lata oder hingebungsvolles Dienst in ihrem Anfangsstadium wird mit einem kleinen Sprössling verglichen. Wenn der Sprössling irgendwo wächst, so gibt es Ziegen und allerlei Vierbeiner, die gerne den Sprössling wegnaschen möchten. So ist es auch in unserem hingebungsvollen Dienst, wo am Anfang, wenn wir es kultivieren, immer wieder Störungen auftreten, die den Sprössling ins Wanken bringen. Deswegen sollte man, so heißt es, auch eine starke Mauer der Demut um den Sprössling der Hingabe bilden und diesen Sprössling ständig kultivieren, indem man hört über Krishna und den heiligen Namen chantet. Nun, was ist Demut? Dies ist eine Frage, die hier diskutiert werden soll. Es gibt bestimmt viele Definitionen von Demut, von denen einige brauchbar sind, andere missverständlich. Ich möchte gerne hier eine klar kurze demoskopische Umfrage machen. Was versteht ihr unter Demut? Dino, du stehst so wach da. Gute Frage, ne? Hat jemand wieder
eine
Definition?
Ich meine, die Wörter heißt, dass Demut bedeutet, dass der andere sich bitten lässt.
Wieso ist das Demut? Weil man sich selber zurückstellt und eben die Anweisung eines übergeordneten bräuchte. Ja. Den Leichnam was zu lieben. Dazu muss man manchmal demütig sein, weil die andere Vorstellungen haben.
Dass man sich vollkommen abhängig fühlt von Krishna.
Dass man sich völlig abhängig fühlt von Krishna. Also nicht aus Stolz eigene Arrangierung macht, so wie dem steht.
Frei
vom falschen Ego. Ja, das ist bestimmt auch Demut. Sanatana Goswami beantwortet diese Frage so. Das heißt jetzt nicht, dass die vorangegangenen Antworten nicht zutreffend wären. Der Weise nennt Demut das Gefühl, dass die Qualifiziertesten sich selber für unterlegen und unqualifiziert halten lässt. Intelligente Aspiranten, das sind also welche, die das Ziel des höheren Lebens erlangen wollen, sollten den Fußstapfen von denjenigen folgen, in deren Herzen Demut fixiert ist, und zwar bei ihren Worten, ihren Handlungen ihrer Intelligenz, und sollten niemals entgegen dieses Prinzips handeln. Also Demut nach Sanatana Goswami führt selbst einen sehr qualifizierten Menschen dazu, sich für unterlegen und nicht so qualifiziert zu halten. Es fällt auf, dass gerade Menschen, die sehr weit fortgeschritten sind im spirituellen Leben, sich immer wieder als sehr unterlegen vorkommen. Krishna Das Kaviraj beispielsweise sagt, dass er niedriger noch ist als der Wurm im Kot. Und dass jeder, der seinen Namen hört, von, wie sagt er das, alles Sukriti, das heißt die Ergebnisse tugendhaften Handelns verlassen ihn, wenn man also Krishna Das Kaviraj diesen Namen hört. So fühlt er das. Bhaktivinoda Thakur sagt, ich alter Schurke, am Ende eines verdorbenen Lebens wende ich mich an dich, Hari, bitte rette mich vor meinen grausamen Feinden Lust, Neid und Gier. Das sagt Bhaktivinoda Thakur. Und auch in Prabhupads Leben kann man ein großes Maß an Demut sehen. Als bevor Prabhupada diese Erde verließ, entschuldigte er sich bei seinen Gottbrüdern und sagte, dass er im Verlaufe des Trainings manchmal ziemliche Trennungslinie gezogen hatte gegenüber ihm und seinen Gottbrüdern, dass er sich dafür aber entschuldigt und um Verständnis bittet. Nicht diese aus dem Herzen kommende Demut, die wir in diesen großen Vaishnavas sehen, ist also hier von Sanatana Goswami erklärt worden. Nämlich ein hochqualifizierter Mensch kann selber sehen, oder sieht selber, dass er überhaupt keine Qualifikation besitzt. Nun, diese Demut ist nicht möglich, solange man sich in der dichten Dunkelheit der materiellen Auffassung des Lebens befindet. Nino, meinst du, du könntest ein bisschen die Fensterklappe aufmachen? Es ist nämlich draußen angenehm früh, warm und sehr Ozon, also sehr Sauerstoff, haltige Luft gibt es da. So. Ihr werdet sehen, es ist irgendwie umgekippt, der Wind, der gestern noch so verbissen uns ins den Nacken grimmte, der ist schon wieder ganz zahm. So, in der Dunkelheit des materiellen Lebensauffassung ist es nicht möglich, dieses Maß an Demut aufzubringen, echt aufzubringen. Es ist nur dann möglich, wenn man sich erkennen kann als ein Diener oder als ein Teil Krishnas. Demut ist eines der Zeichen von Prema, das Anzeichen von Liebe zu Krishna. Und es besteht eigentlich kaum ein Unterschied zwischen Demut und Hingabe. Denn seht einmal, Demut ist nicht, wie es der Materialist glaubt, auf einer, sagen wir mal, verzweifelten Haltung aufgebaut, sondern auf einer spirituellen Erkenntnis. Der spirituellen Erkenntnis, eben nicht der Körper zu sein, sondern ein Teil und ein Diener Krishnas. Da sieht man sich tatsächlich, wenn man wirklich demütig ist: Oh mein Herr, ich habe nichts zu tun mit diesem großen physischen Körper und auch nicht mit diesem ausgedehnten materiellen Geist. Ich bin grundverschieden hiervon, sondern ein winzig kleines Teilchen, was irgendwie in den Ozean des materiellen Lebens gefallen ist. So, diese Demut dann, wenn man sie hat oder anwendet, schützt einen Menschen auch vor der materiellen Auffassung des Lebens. Es heißt, genauso wie Wasser in dem Auge Schmutz raustreibt, kann Demut auch den Schmutz der materiellen Auffassung aus dem Bewusstsein treiben. In einem gesunden Auge ist es so, wenn irgendwas reinfliegt, Staub oder so, dann bildet sich Wasser und das Wasser schwemmt dann den Staub oder was immer an Schmutz da reingeflogen ist, raus. So kann auch die Demut die Ursachen für Vergehen raustreiben. Ja, ich sage es nochmal für dich, weil du eben das verlassen hast. Die Demut kann auch die Ursachen für Vergehen raustreiben. Nicht genau wie das Wasser, was den Staub aus dem Auge ausbringt. Das ist der beste Schutz für die spirituelle Sicht. Wenn man stolz wird, kann man sehr leicht seine spirituelle Sicht verlieren. Da will ich dich ermutigen, wach zu bleiben. Du hast schon die Augen geschlossen. Ich weiß, dass du noch nicht schläfst. Das ist aber vielleicht in der Zukunft möglich. So geht es jetzt zu den einzelnen Definitionen der Hingabe oder der Demut. Es heißt hier ja zuerst Trinat api sunichena, jemand, der sich demütiger für niedriger hält als der Stroh in der Gasse. Und Lord Chaitanya benutzt jetzt dieses Bild aus einem bestimmten Grunde. Und ich habe mir das hier aufgeschrieben. Zunächst einmal sagt er niedriger als der Stroh in der Gasse, weil der Stroh in der Gasse eine besondere Eigenart hat. Wenn man rübergeht, dann stellt es sich gleich danach wieder auf. So sagt Lord Chaitanya, ich möchte also niedriger als der Stroh in der Gasse sein. Denn meistens ist es so, wenn ein Mensch korrigiert wird im materiellen Leben, dann geht er so. Aber danach kommt er gleich wieder zurück und macht genau den gleichen Mist weiter, den er vorher gemacht hat. Kennt ihr das? Man sagt zum Beispiel, ein junger Wachter, bitte hamster du nicht immer Halava bei dir im Spind. Du kriegst schon genug, wir sorgen für dich, kein Problem. Ja, außerdem kommen Ameisen dann in den Spind, nicht? Ja, dann mit widerwilligem Gesichtsausdruck verwendet er dann seinen Halava und isst ihn also gleich auf im Tempelraum. Aber am nächsten Morgen ist schon wieder alles voll gehamstert. Das ist auch bei der Kindeserziehung sieht man das. Nicht? Man sagt den Kindern was und am nächsten Tag wieder, darum geht es genauso, wie schon gehabt, weiter. So, deswegen sagt Lord Chaitanya, demütiger als das Stroh in der Gasse. Ein anderer Grund, weswegen er sagt, demütiger als der Stroh in der Gasse, ist genau entgegengesetzt. Und zwar, in diesem Vergleich geht es so, wenn man auf das Stroh in der Gasse geht, kommt es wieder hoch. Aber er sagt, ich bin leider nicht so. Wenn mir jemand meine Schwächen mitteilt, bin ich so nachtragend, dass ich nie wieder hochkomme, dass ich diesen Menschen nicht vergeben kann, sondern immer denke, dieses Unrecht, was er mir zugetan hat, ist also für mich ein Zeichen, dass er ein Höllenbewohner ist und eine Persona non grata. Ich bin da in jeder Hinsicht überlegen und besser geeignet. So auf diese Weise bittet Lord Chaitanya darum, dass diese Eigenschaft, anderen nicht verzeihen zu können, nachtragend zu sein, dass er also lernen kann vom Stroh in der Gasse, diese Eigenschaft aufzugeben. Das Stroh der Gasse nämlich, das ist nicht nachtragend, das bleibt nicht liegen. Du hast über mich getrampelt, jetzt bleibe ich hier liegen, sondern kommt wieder frisch und fromm und fröhlich zu seiner Normalstellung zurück. Eine dritte Definition, warum wir demütiger als der Stroh der Gasse werden sollen, wird vom Bhaktivinoda gegeben. Und das habe ich mir jetzt auch geschrieben, wörtlich, dass ich es, weil das ist so schön. Bhaktivinoda sagt, obwohl das Gras Materie ist, ist sein Ego doch natürlich und proportional entsprechend. Und während mein falsches Ego, was sich auf meinen groben und meinen feinstofflichen Körper erschreckt, völlig illusorisch ist, weil es nicht so verbunden ist mit meinem ursprünglichen Spiritual Selbst. Es ist deswegen nur angebracht, dass ich demütiger werde als ein Stroh in der Gasse. Schön, ne? Also das Stroh in der Gasse identifiziert sich nicht mit viel. Das ist einfach nur ein Stroh in der Gasse. Aber wir identifizieren uns mit diesem 1,85 Meter großen Body, dem Alter dieses Körpers, dem Geschlecht dieses Körpers, und wir identifizieren uns mit dem feinstofflichen Geist, das heißt unseren Positionen, die wir dort auf dieser Ebene annehmen, so weiter. Aber das ist völlig falsch, sagt Bhaktivinoda Thakur, weil eigentlich sind wir ja ein völlig transzendentales Wesen, eine spirituelle Seele. So. Ja. So, jetzt kommt die zweite Definition. Taro Ivasa Hishnuna. Das heißt, duldsamer zu sein, noch als der Baum. Wieso ist dieses Beispiel gebracht worden? Dieses Beispiel ist deswegen gegeben worden, weil der Baum bereitwillig Schatten spendet und Früchte gibt, selbst zu jemandem, der kommt, um sich vom Baum etwas zu holen. Das heißt, der Holzfäller, dem werden ebenfalls Schatten gespendet und Früchte gegeben. Ich glaube nicht, dass es im Westen verständlich ist, dieses Bild so gut zu verstehen, und möchte euch deswegen verhelfen, das aus der Sicht zu sehen, aus der der Text geschrieben worden ist. Es war in Mayapur, nicht weit entfernt von dem heiligen Ort Nirdoy, wo wir das verwirklicht hatten. Wir hatten den ganzen Tag mit dem Parikram gewandert und uns mal wieder irgendwie verlaufen. Das kommt oft das vor auf Pada Yatra. Und waren also wieder viel zu spät dran. Und ich weiß noch, an dem speziellen Tag knallte die Sonne vom Firmament herunter und hatte sich also jeden Fünkchen von Wanderlust schon aus den Knochen gesaugt. Man hat nur noch gedacht, wann hört das jetzt endlich auf und ich kann hier kann mich ein bisschen auf die rechte Seite legen. Man hat auch nichts gegessen, also deswegen war die linke Seite, kam überhaupt nicht in Frage, sondern die rechte Seite. Ich weiß nicht, wir waren noch über so, mussten in einer knallharten Sonne warten, bis das Fährboot uns über den Ganges brachte. Und die meisten von uns, also mich eingeschlossen, war schon viel zu schwach, um jetzt noch ans Baden zu denken in dem Ganges. Da dachte ich, völlig ausgeschlossen, wäre ich sofort ertrinken vor lauter Hunger und Schwäche. Anyway, sie kamen darüber und dann war wieder diese weite Fläche, nichts als knallende Sonne. Anyways, und dann habe ich gesagt, jetzt werden wir unser Schicksal in die Hand, die eigene Hand nehmen, und dann habe ich also gelöst von dem Pada Yatra, da ich wusste, wohin wir hin mussten, und da brauchen wir nur Dörfler zu fragen, bin also auf eigene Faust losgegangen, und dann sah ich einen Baum im freien Feld. Und das war also total, das war, dann plötzlich registrierte ich, deswegen heißt das, dass der Baum der beste Freund des Lebewesens ist. Sind wir hingegangen und haben uns erstmal rasten gelegt in den Schatten. Es war so wohltuend, und als wir aufwachten, waren 20 andere Vaishnavas um uns herum, darunter auch Atma Tattva von unserem Mayapur Atma Tattva. Und das war ein freudiges Wiedersehen und so weiter und so fort. Er hat gesagt, I was looking for you all over. Da habe ich mir schon gedacht, dass du hier unter dem Baum bist. Der ist nämlich gut, den kenne ich auch. da wusste man sofort, diese Kühle, das war wirklich das, was man brauchte in diesem Augenblick. Und man kann einfach gar nicht beschreiben, wie dankbar man dem Baum war. Im Westen kennen wir das gar nicht, diese Art von Dankbarkeit einem Baum gegenüber. Anyways, das ist also die Natur des Baumes. Er ist freundlich zu allen und wünscht selbst seinen Feinden Gutes. Also er kann sich ja theoretisch auch der Holzfäller unter den Baumschatten legen. Der Baum lässt nicht plötzlich eine Kokosnuss runterfallen auf den Kopf oder so, sondern ist auch ebenfalls in einer toleranten Stimmung. Oder hier im Westen, wo ein Hund vorbeikommt und kurz eine Besprenkelungsanlage einsetzt, oder Martin mit Martina schnitzt irgend so ein Teenie darauf. Der Baum ist tolerant. So, diese Haltung, dass man anderen Nutzen erweist, ist natürlich eine der Haltung, die wir beispielsweise beim Predigen und auch bei der Buchverteilung uns immer wieder wünschen. Wir spüren intuitiv, wenn man Mitleid hat mit anderen, ohne ihnen missgünstig gesonnen zu sein, kann man viel besser predigen und viel besser Bücher verteilen. Stimmt es nicht, Shukla Bhagavata? Man spürt das als sein Ge- wenn man getrieben ist von der Haltung, ich möchte ihm jetzt Gutes erweisen. Oder wenn man so auch predigt, ich möchte so zu den bedingten Seelen sprechen, dass sie einen Nutzen daraus ziehen und tatsächlich etwas Substanzielles haben in den Händen, nachdem sie sich richten können in ihrem sonst so leidvollen Leben. Dann spürt man, dann ist da die Shakti einfach da. Mitleid ist nicht etwas, was so einfach kommt. Haridas Thakur erklärt uns, dass diese Mitleid frei von Neid etwas ist, was nur dann kommt, wenn man ohne Vergehen schändet. Nur so kann das eintreffen. Sonst ist es sehr schwierig, dieses Maß, diese baumhafte Toleranz aufzubringen. So, jetzt kommt es noch zur dritten Beschreibung und dann sind wir durch. Amanina Manadena. Das heißt, dass der Devotee keinerlei Ehre für sich erwartet, sondern bereit ist, anderen Ehre zu erweisen. Auf welcher Grundlage nun erweist ein Devotee jemand anderes Ehre? Was würdest du sagen, Adishesh? Das ist eine etwas philosophische Frage, da brauchen wir Adishesh für. Was ist das Grundverständnis? Warum soll
er sieht den anderen manchmal als selbst.
Aber warum? Zum Beispiel, wenn du dir Jayadev anschaust, sollte man Jayadev als größer als sich selber betrachten. Weil Jayadev ist nur einfach, aber
man betrachtet sich selbst als sehr gefallen.
Man betrachtet sich als sehr gefallen. Ja, aber du bist doch viel länger in der Bewegung oder ein Brahmana.
Wer weiß, was
Schade
in seinem letzten Leben alles
gemacht hat. Wer weiß es. Oh, lieber. Manche sagen, lieber nicht hören. Entschuldige, alles, was du sagst, Adish, ist richtig. Ich habe mich jetzt hier so ein bisschen rausgebracht, um die Spannung einfach, damit es knistert vor Spannung, dass jeder die Antwort hören will. Man könnte ja den Standpunkt einnehmen, wenn er schon in diesem Leben so außergewöhnlich ist, was muss er dann im letzten Leben gewesen sein? Könnte man ja einnehmen. Sorry, ich darf das sagen, andere dürfen das nicht sagen, aber ich wollte das jetzt mal so darstellen. Ich mache hoffentlich kein Vergehen gegen Jayadev. So. Es ist interessant, die Antwort ist nämlich nicht so einfach. Du hast aber sehr gut geantwortet, Adish. Ich möchte dir meine herzlichen Gratulationen aussprechen. So, im 11. Kanto des Srimad Bhagavatam wird die Grundlage der Demut der Vaishnavas gegeben. Und zwar heißt es dort, man sollte seine lang ausgestreckten Ehrbietungen selbst den Pferden darbringen, den Kastenlosen, den Kühen und den Eseln, weil man weiß, dass das höchste Selbst in ihnen weilt, die Überseele. Das finden wir auch in den Beschreibungen von dem 3. Kanto wieder diesen Punkt, als Daksha nicht seine Ehrbietungen zu Shiva darbringt. Da behandelt Prabhupada in einer der Erläuterungen den Punkt, dass er sagt, Ehrbietungen müssten eigentlich zu jedem dargebracht werden, weil Krishna als die Überseele im Herzen eines jeden gegenwärtig ist. Ihr kennt vielleicht aus dem 16. Kapitel die Beschreibung von den von dämonischen Fasten. Und zwar heißt es dort, dass der Dämon mit seinem Fasten die Überseele quält, heißt es sogar. Oder? Ja. Das heißt, dass die Überseele gegenwärtig ist, auch in seinem eigenen Herzen, und durch dieses schlechte Verhalten, also dieses unnötige Fasten, was dazu bestimmt ist, ich will jetzt nicht sagen, dass Fasten nicht gut ist, das ist manchmal vielleicht nötig, um den Speckreifen loszuwerden, der sich in der Bauchgegend bildet. Das macht ja nichts, besonders wenn der Winter kommt, aber es gibt bestimmte Krankheiten, die durch Übergewicht also ankommen. Es macht notwendig, ich meine, dieses dämonische Fasten, mit dem man Macht über andere erwerben will und es zu dämonischen Zwecken ausübt. So, die Überseele ist also gegenwärtig und man sollte deswegen jeden mit Ehre betrachten. Es ist ein Tempel. Genauso wie man in einen Tempel nicht mit Schuhen reintritt und vorher sich ehrerbietig auf den Boden begibt, so tut auch ein Devot, die mit spiritueller Sicht verstehen, dass die Überseele überall gegenwärtig ist. Das bringt ihn nicht dazu, wie Prabhupada sagt, einen Tiger zu umarmen. Mit anderen Worten, obwohl vielleicht der Skinhead auch, da ist auch die Überseele gegenwärtig, sollte man nicht versuchen, ihn, wenn er in der Horde ist, ein Buch zu verteilen. Mit alleine sind die auch ganz freundlich und harmlos, aber wenn er in der Horde ist, sollte man vielleicht lieber über Prasadam sprechen in der Situation oder so. So, natürlich sollte besonderer Respekt den Guru und den Vaishnavas da gebracht werden. Nun sind wir beim Guru angekommen. Es gibt auch für den Guru eine Unterweisung dafür, Respekt anderen darzubringen. Der Guru sollte sich selber nicht für einen Guru oder Vaishnava halten. Wenn er nämlich sich selbst für den Guru hält, dann erwartet er Respekt von anderen und ist nicht gewillt, anderen Respekt zu erweisen. Es ist also, kann also schädlich sein für jemanden, wenn er als Guru bereit ist, den Respekt seiner Schüler anzunehmen. Nicht? Er wird, wir finden das bei Prabhupada, in einer seiner Erklärungen wieder. Srila Prabhupada sagte einmal, ich betrachte euch alle als Repräsentanten meines eigenen spirituellen Meisters, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, die er geschickt hat, um mir zu helfen, die Anweisungen auszuführen, die ich von meinem Guru Maharaj bekommen habe. Nicht? Also, ihr seht, dieses nicht gewillt sein, Respekt anzunehmen und anderen Ehre zu erweisen, ist etwas, was sich konsistent durch alle Gruppen von Vaishnavas, auch diejenigen, die auf der Stufe sind, dass sie unser Guru sind, durchzieht. Es ist ein so wichtiges Prinzip, denn nur durch dieses Prinzip der Demut ist Fortschritt im spirituellen Leben möglich. Nun, ich möchte diese Lecture abschließen. Mahadev Prabhu, wir könnten doch unter Umständen, ich schaue immer so ein bisschen verstohlen auf die Uhr, bis Viertel nach machen. Nicht, dass wir, lassen wir, gut. Also, nun mögen wir denken, was ich bisher von Lord Chaitanya Mahaprabhu verstanden habe, ist, dass er eine barmherzige Inkarnation Krishnas ist. Warum wird es jetzt plötzlich so schwer? Nicht? So könnte man ja sagen. Plötzlich werde ich hier aufgefordert, demütiger sein als das Stroh in der Gasse, duldsamer noch als ein Baum, bereit, anderen Ehre zu erweisen, ohne Ehre für mich zu erwarten. Es ist ja so schwierig. Da falle ich bestimmt durch, in jeder Sekunde. Diese Qualifikation kann ich nicht erwerben. Das ist nicht möglich. Ich bin ein stolzer Mensch aus Deutschland. Ich bin dort Germane. Also das ist jetzt nicht so einfach. Das schaffe ich nicht. So, die Antwort ist, dass eigentlich alles im hingebungsvollen Dienst, Bhakti und die Qualifikation, um Bhakti auszuführen, durch Barmherzigkeit erworben werden. Ich möchte euch abschließend eine kleine Geschichte erzählen. Manche kennen sie schon, sie gehört zugegebenerweise zu meiner Sammlung von Lieblingsgeschichten. Wir handeln von einem arroganten bengalischen Gentleman, der die Einweihung wollte. Nun, sein Guru sah, dass er eigentlich nicht qualifiziert war dazu, weil er zu arrogant war. Der spirituelle Meister achtet bei seinen Schülern darauf, ob diese Arroganz so langsam weggeht. Denn das, weiß er, ist das beste Zeichen von Qualifikation, wenn Demut auftritt. So, der kam immer wieder und sagte, bitte gib mir die Einweihung, bitte gib mir die Einweihung. Der Guru sagte, noch nicht, noch nicht. Oder es geht nicht. Na, so, eines Tages nun sagte das virtuelle Meister, also du kannst die Einweihung kriegen, wenn du mir jemanden oder etwas bringst, der oder das dir in jeder Hinsicht unterlegen ist. So der stolze Hinsicht unterlegen ist. Endlich, jetzt ist ein bisschen Zukunft da. Als er jedoch draußen war, merkte er, dass dass Lord Brahma es eingerichtet hat, dass jeder mit bestimmten Vorzügen geschaffen ist und mit bestimmten Nachteilen. Zum Beispiel ist vielleicht einer nicht so intelligent, aber dafür sehr loyal. Nicht? Er hat ein sehr gutes Herz und ist. So suchte er also in der tierischen Königreich nach etwas oder jemandem, was ihm in jeder Hinsicht untergeordnet war. Aber er merkte auch, dass bei den Tieren Qualifikation und Disqualifikation in 50-50 Verhältnis da war. Der Adler beispielsweise hat also nicht sehr viel Brain, aber dafür scharfe Augen, wie wir neulich gehört hatten. Sampati bis nach Lanka sehen konnte. Dann suchte er also unter den Bäumen. Aber auch bei den Bäumen sah er, die Bäume, die können sich zwar nicht bewegen, aber dafür können sie Früchte erzeugen, was ich nicht kann. Dann suchte er schließlich woanders. Und zwar war völlig depressiv auf dem Feld und, wie sagt man das im vornehmen Deutsch, produzierte einen Haufen. Also der Ruf der Natur war da. Und als er jetzt gehäufelt hatte und unter sich schaute, sorry, ich kriege das nicht so, sein Exkrement betrachtete, da dachte er, hier haben wir es. Der Stuhl ist mir in jeder Hinsicht unterlegen. Doch dann überkam mir eine Einsicht. Ich dachte, das kann man eigentlich nicht so sehen. Denn auch der Code, der war zumindest vorher, bevor er mit meinem Body in Kontakt kam, war saftiges Gemüse. Also auch der Code ist mir nicht in jeder Hinsicht unterlegen. Dann sah er einen Wurm. So kam der Wurm an und wollte sich da in den Haufen begeben. Und da dachte sich der Mann, jetzt habe ich endlich. Also der Wurm ist doch ein wirklich, das geht doch nun wirklich nicht, was der macht. Der ist mir doch wirklich jetzt in jeder Hinsicht, also es gibt da keine, wer sowas macht, hat er sich gedacht, der kann mir, also der kann keine einzige gute Eigenschaft haben. Der muss völlig down sein. Da hatte er jetzt frisch den Wurm und dann ist das Problem gelöst. Dann kann ich eingeweiht werden. So, dann jedoch meditierte er darüber, dass eigentlich der Wurm eine vorzügliche Eigenschaft hatte. Er kann nämlich das, was schon lange abgestoßen ist, was niemand mehr macht, nehmen und umwandeln in gute Manür. Versteht ihr das? Manür? Dünger. Der menschliche Code, vielleicht wisst ihr, das ist zu aggressiv, mit zu aggressiven Substanzen ausgeschaltet. Der tut nicht mal der Landwirtschaft gut. Aber wenn ein Wurm kommt und den verdaut, dann geht das. Dann ist er gut geeignet. Um die Felder zu düngen. Anyways, nicht alle Bag ist das ein bisschen hartes Beispiel, aber so kam er dann zu dem Mahatma zurück und sagte, mein lieber Mahatma, ich bin nach deinen Maßstäben nicht qualifiziert, eingeweiht zu werden. Nicht mal der Wurm ist mir in jeder Hinsicht untergeordnet. So, diese Geschichte. Der Mahatma sagte dann natürlich, jetzt bist du qualifiziert. Diese Geschichte nun trägt eine bestimmte Lehre mit sich. Wenn wir uns bemühen, demütig zu sein, dann sollten wir uns an diese Geschichte erinnern und sie wird uns helfen, diese Demut auch aufzubringen. Es ist ja so, wenn man mit Menschen zu tun hat, dann kommt es oft vor, dass man an diesen Menschen etwas auszusetzen hat. Zum Beispiel die Temple Commander müssen da sehr vorsichtig sein. Meistens ist es so, dass grundsätzlich die Tempelbesatzung sehr enthusiastisch ist, sich in dem Swami-Zimmer zurückzuziehen und zu lesen oder sich auszuruhen oder zu sprechen und nicht so enthusiastisch nochmal einen Zusatz an Service zu machen. Und wenn dann der Temple-Commander denkt, ach, dieser faulen Berliner, aus denen ist ja nichts zu machen im spirituellen Leben, ist das schlecht. Man sollte verstehen, ja. Gut, er ist jetzt ein bisschen auf dem Ruhegleis, möchte er sich sehen, aber der ist ja gewillt, sich grundsätzlich Krishna hinzugeben, sonst wäre er nicht in diesem sehr bewegten und unruhigen Tempel zu Hause. Nicht? So kann man das praktizieren bei jedem, mit dem man zu tun hat. Da ist vielleicht jemand, der gibt kein Geld zum Tempel und wir wünschen uns, dass er uns unterstützt in jeder Hinsicht. Aber solange wir sehen können, dass da ein Wunsch ist, Krishna zu dienen, sollten wir das akzeptieren und verstehen. Ja, er will auch Krishna dienen. Wunderbar. Da nach so vielen Leben und Geburten und Toten dazu gekommen ist, Krishna zu dienen zu wollen. Das ist wirklich gut. Hut ab. Oder Hut ab, sagen wir nicht bei uns, weil wir keine Hüte tragen, wie sagen wir. Er verdient meinen Respekt, meine Achtung dafür. So kann also müssen wir unsere Augen trainieren darin, in anderen die Vorzüge zu sehen, die sie haben. Genau wie der Guru seinem arroganten Schüler, der also wahrscheinlich sehr gelehrt war oder sonstige sehr gute Eigenschaften mit sich hatte, zeigen wollte, das Gute in anderen zu sehen. Und das ist etwas, was wichtig ist, um Demut zu praktizieren. So, gut, zusammenfassend also gesagt, in diesem dritten Text, Text 3, erklärt uns Chaitanya Mahaprabhu die Notwendigkeit zur Demut als eine Grundvoraussetzung, um in der Lage zu kommen, den heiligen Namen zu chanten ohne Unterlass. Ich möchte jetzt hier enden. Ja, vielen Dank, dass ihr schon so früh euch darum bemüht habt, diese Texte zu verstehen. Wir werden morgen denn, das ist ein nächster Höhepunkt, morgen, nicht übermorgen. Nee, morgen schon. Morgen Abend sind, haben wir hier ein Programm. Wir müssen zwischendurch ganz kurz ein kleines Manhattan-Zentrum eröffnen. Also Al-Shish in Kiel und dann kommen wir schnell wieder zurück. Rast für das Abendprogramm morgen. Da werden wir einen weiteren Höhepunkt. Ach, das ist so schön. Morgen, also übermorgen, werden wir noch über ein paar Hindernisse hören, die überwunden werden wollen. Und dann, oh, dann geht es in Prema Bhakti rein. Gut, Hare Krishna, sind hierzu irgendwelche Fragen? Eine kurze, konzentrierte? Mal sehen, ob du. Wir werden Adi Schisch nehmen, weil er älter ist als du im Hingebungsvorlied. Dann kann er wieder. Ja, bitte.
Wie ist das mit den Ehrbietungen zu einem Vaishnava? Bringt man jetzt dem Vaishnava die Ehrbietung da oder der Überseele?
Ja. Die Frage von Adi Schisch ist: Bringen wir dem Vaishnava unsere Ehrbietung da oder dem Überseele im Herzen des Vaishnavas? Mein Verständnis ist von dieser Frage, das ist eine sehr gute Frage, weil wir hier die Grundlage für Demut hörten, nach der Definition des Bhagavatams, dass die Überseele da ist. Mein Verständnis ist, dass wir den Vaishnava die Ehrbietung darbringen und zwar sehen wir ihn als eine Person, der Überseele sehr nahe ist, weil sie sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt. Krishna erklärt das in der Bhagavad Gita, indem er sagt, für diejenigen, die sich auf diesem Weg morgens ist gerade das Schluckergedächtnis noch immer irgendwo in der Horizontalen. Da gibt es doch den Vers, sag doch mal, Evam, Tesham, Evanukam, Patam, Aham, Adyan, Adyan, Tamaha, dass Krishna sagt, er vertreibt mit dem Fackelschein der Erkenntnis die Dunkelheit bei jemandem, der sich ihm hingibt, also das Mitleid zu ihm. Der Vaishnava ist für uns verehrenswürdig, weil er sehr direkt verbunden ist mit Krishna. Krishna ihm hilft und seine Ehrbietung darbringt. Mit anderen Worten, wir bringen den Vaishnava in Zusammenhang mit Krishna und der Ehrbietung dar. Du siehst auch die verschiedenen Arten von Vaishnavas. Da gibt es den Kanishta Adhikari, den Madhyam Adhikari und den Uttama Adhikari und ihren Fortschritt ihr Fortschritt ist ja entsprechend ihrer Krishna-Verwirklichung. Nicht? Der Kanishta Adhikari sieht nur Krishna auf dem Altar und nicht, kann nicht die Vaishnavas verstehen. Der Madhyam Adhikari ist da schon anders. Er sieht auch die Vaishnavas als sehr ehrenswürdig an und der Uttama Adhikari sieht jedes Lebewesen als sehr ehrenswürdig an. Also es ist überall Krishna gegenwärtig. Das ist eine Antwort, der letzte Teil, wo man noch drüber nachdenken kann. So, jetzt möchte ich aber an dieser Stelle Mahamudi, es geht gleich los, ne? Ja, genau. Srila Prabhupada ki jai.